Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen wollen mit einem personellen Neustart aus ihrer aktuellen Krise kommen. Ricarda Lang und Omid Nuripur kündigten heute überraschend an, im November als Parteivorsitzende zurückzutreten und mit ihnen der gesamte Vorstand. Damit ziehen sie die Konsequenz aus einer Reihe von schlechten Wahlergebnissen bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.
Oben in den Chefbüros sollen neue Vorsitzende einziehen in der Parteizentrale der Grünen. Hierher hatten sie heute kurzfristig geladen, um den Rücktritt der Bundesspitze zu verkünden.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade.
Krise nicht erst seit der Wahl in Brandenburg, wo es die Partei am Sonntag nicht in den Landtag schaffte. Auch in Thüringen das parlamentarische Aus. In Sachsen war es ganz knapp. Wenn sie dort nicht mehr mitregieren, sind die Grünen in 2 Jahren aus 5 Landesregierungen geflogen. Lang und Nuripur, seit 2,5 Jahren im Amt, machen nur bis zum Parteitag im November weiter. Dort sollen die Delegierten neu wählen.
Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber sie treffen sie aus Überzeugung.
Die Grünen betonen, dass der Wechsel am Ende mehr Stabilität bringen soll.
Wir müssen uns alle in diesen herausfordernden Zeiten in der Politik, wir als Grüne und als demokratische Parteien, fragen, was machen wir anders, was werden wir anders machen, um das Vertrauen der Menschen in Politik zurückzugewinnen.
Für die Union ist dieser Schritt ein Zeichen dafür, wie instabil die Regierungskoalition momentan sei.
Das zeigt den weiteren Zerfall der Ampel und den Niedergang der Grünen. Die Wahrheit ist, der Rücktritt ist überfällig, aber eigentlich sind die beiden Parteivorsitzenden und das Bauernopfer. Denn der Grund für die Ergebnisse der Grünen ist die katastrophale Regierungspolitik.
Die anderen Ampelpartner sind bemüht, den Rückzug als innerparteiliche Entscheidung zu werten. FDP-Chef Lindner sieht aber die Möglichkeit für einen neuen Kurs der Grünen, der sich auch auf die Regierung auswirken könnte. Ob das so kommt, dürfte auch davon abhängen, wer die Grünen künftig führt.
Matthias Theis in Berlin, welche Namen werden denn gehandelt? Wer könnte die Partei künftig führen?
Nun, egal wer an der Parteispitze nachrückt, die zentrale Figur bei den Grünen dürfte künftig Robert Habeck sein. Auch wenn der Vizekanzler heute einräumt, dass natürlich auch er eine Verantwortung für die jetzige Lage der Grünen trägt, wird Habeck die Grünen wohl als Spitzen- oder Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen. Wenn es so kommt, wie wir heute hören, dass seine Staatssekretärin und Vertraute Franziska Brandner eine der beiden neuen Vorsitzenden werden soll, würde das seinen Spielraum vergrößern. Brandner war ohnehin schon für die Leitung des Bundestagswahlkampfs auserkoren. Sie äußert sich heute nicht. Bei ihrer Ernennung müssen aber auch die Delegierten auf dem Parteitag noch mitspielen. Und wer als Co-Vorsitzender an ihrer Seite stehen würde, ist heute ebenfalls noch offen.
Und welche Auswirkungen hat dieser Rückzug auf die Arbeit der Ampelkoalition?
Ja, auch wenn die Grünen heute immer wieder betonen, dass die Arbeit in der Bundesregierung normal weiterlaufe, besteht für sie natürlich die Gefahr, dass die Koalitionspartner versuchen, politisches Kapital aus der nun kommenden Phase des Übergangs zu schlagen. Die heutige Entscheidung könnte aber noch aus einem anderen Grund für Dynamik in der Ampel sorgen. Das konsequente Handeln der Grünen könnte auch die Diskussion bei SPD und FDP verstärken, die ja ebenfalls nicht ohne Blessuren aus den Landtagswahlen gekommen sind. Bei den Sozialdemokraten gilt die Co-Vorsitzende Saskia Esken als angeschlagen. Und auch die Liberalen müssen nun die Frage beantworten, ob sie nach den katastrophalen Wahlergebnissen weitermachen können wie bisher und dies auch wollen.
Vielen Dank, Matthias Theis in Berlin. In der Sendung Maischberger heute Abend um 23.20 Uhr ist Außenministerin Baerbock zu Gast. Dabei geht es auch um den Rücktritt des Grünen-Vorstandes und um Deutschlands Rolle in den aktuellen internationalen Krisen. Eine der Krisen ist der Nahostkonflikt. Im Libanon sind angesichts der massiven israelischen Luftangriffe zehntausende Menschen auf der Flucht. Israel nimmt im Nachbarland immer wieder Ziele der islamistischen Hisbollah-Miliz ins Visier. Nun bereitet sich die Armee nach Angaben der Führung auf eine mögliche Bodenoffensive vor. Währenddessen schießt die Hisbollah weiter Raketen auf Israel, heute auch auf die Metropole Tel Aviv.
Luftalarm in Tel Aviv. Laut israelischer Regierung ist es der erste Raketenangriff der Hisbollah auf die Stadt. Die Flugabwehr kann die Rakete abfangen. Entsprechend gelassen nehmen es viele Einwohner. Ich war etwas gestresst heute Morgen, vielleicht für 2 Minuten, aber dann habe ich gemerkt, dass nichts passiert, dass die Welt nicht untergeht, alles normal weiterläuft. Dann war wieder Alltag. Anderswo können Raketen nicht abgefangen werden, wie hier in der Stadt Swat im Nordosten Israels. Noch größer aber die Zerstörung auf libanesischer Seite. Auch heute fliegt das israelische Militär wieder massive Angriffe gegen die Hisbollah, zielt nach eigenen Angaben vor allem auf Waffendepots und Abschussvorrichtungen. Den Luftschlägen könnte möglicherweise eine Bodenoffensive folgen, sagt Israels Militärchef Halevi in einem heute von der Armee verbreiteten Video. Man bereite sich vor. Dass bei einem israelischen Angriff in Beirut gestern auch erneut ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah getötet wurde, hat die Miliz mittlerweile bestätigt. Heute wurde der Mann beerdigt. Aber wie geschwächt ist die vom Iran unterstützte Hisbollah inzwischen? Im Iran meldet sich heute der mächtige Revolutionsführer Khamenei zu Wort. Die jüngsten Schläge, sagt er, hätten der Hisbollah zweifellos Schaden zugefügt, würden sie aber nicht in die Knie zwingen. Der finale Sieg in diesem Kampf wird der Front des Widerstandes und der Hisbollah gehören. Schon jetzt leidet vor allem die Zivilbevölkerung. Im Libanon sind allein in den vergangenen 5 Tagen nach UN-Angaben mehr als 90.000 Menschen zu Vertriebenen geworden. Immer mehr fliehen inzwischen auch ins benachbarte Bürgerkriegsland Syrien. Mit jedem Tag wächst der militärische Druck auf die Hisbollah. Gleichzeitig wird die humanitäre Lage hier im Libanon immer dramatischer. Aus dem Ausland wurden heute wichtige medizinische Güter ins Land gebracht. Doch mehr Hilfe wird benötigt.
Mit einer Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist heute in New York die Generaldebatte der Vereinten Nationen fortgesetzt worden. Selenskyj warb bei den westlichen Verbündeten um weitere Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg. Ein von außen auferlegtes Abkommen, um den Krieg zu beenden, würden die Ukrainer niemals akzeptieren. Zu Friedensverhandlungen äußerte er sich skeptisch. Russland könne nur zum Frieden gezwungen werden. Inmitten der schweren Krise bei Volkswagen haben Konzernspitze und Gewerkschaft IG Metall Tarifverhandlungen begonnen. Dabei geht es nicht nur um die Forderung nach 7% mehr Gehalt, sondern auch um die Beschäftigungssicherung. Die IG Metall will, dass betriebsbedingte Kündigungen auch über 2030 hinaus ausgeschlossen bleiben. Doch der Konzern hält an seinen Sparplänen fest und lehnte die Forderungen der Gewerkschaft ab.
Sie sind viele und sie sind laut. Und genau das will die Gewerkschaft in Hannover zeigen. 2 Jahrzehnte arbeitet Michael Attig schon bei VW. Er montiert Transporter.
Meine Frau und ich, wir haben uns vor 10 Jahren ein Eigenheim geleistet, haben Kredit aufgenommen, uns hoch verschuldet. Haben eigentlich gedacht, dass wir mit Volkswagen einen sicheren Arbeitgeber haben.
Jetzt haben er und viele andere Existenzängste. Sie wollen Druck machen. Der Betriebsrat hat sich für eine harte Linie entschieden. Für ihn sind Massenentlassungen und Werkschließungen ein Tabu.
Volkswagen gehört nicht allein den Aktionärinnen und Aktionären. Volkswagen gehört auch uns, der Belegschaft.
Die IG Metall startet mit 2 Forderungen in die Verhandlungen. Sie will 7% mehr Lohn für die 120.000 Beschäftigten und Klarheit über die Sparpläne. Doch das pflichtschuldige Händeschütteln zu Beginn bleibt die einzige Annäherung. Nach 3 Stunden wird deutlich, wie weit die Parteien voneinander entfernt sind. Die Gewerkschaft zeigt sich enttäuscht. VW sei nur im Wagen geblieben. Das Unternehmen droht indirekt sogar mit Gehaltseinbußen, statt über einen Lohnplus zu sprechen.
Die Lage des Unternehmens ist ernst. Wir brauchen Produktivitätssteigerungen, wir brauchen Kostenentlastungen, um die Investitionen für die Zukunft zu finanzieren. Deshalb haben wir heute in der Tarifverhandlung die Forderung der IG Metall abgelehnt.
Ein neuer Termin ist noch nicht vereinbart. Wenn sich beide Seiten nicht einigen, will die Gewerkschaft Warnstreiks organisieren. Die Friedenspflicht gilt bis Ende November.
In den deutschen Hochwassergebieten an Elbe und Oder sind die Menschen bislang glimpflich davongekommen. Allerdings gilt in Frankfurt und andernorts mittlerweile die höchste Alarmstufe. Helfer sind im Dauereinsatz. Deichläufer berichten von ersten Sickerstellen. Einige Gebiete in Ufernähe sind überflutet. Bundesumweltministerin Lemke legte jetzt einen Gesetzentwurf vor zur Modernisierung des Hochwasserschutzes. Neben akuter Krisenbewältigung geht es darin vor allem um Vorsorge und Schutzmaßnahmen.
Hochwasser heute hier an der Elbe im brandenburgischen Wittenberge. Überflutete Straßen und Keller in Frankfurt an der Oder.
Wir lassen fluten das Haus, ansonsten würde das Haus einbrechen unter Umständen, weil der Wasserdruck von außen so groß ist.
Helfen könnte den Menschen besserer Hochwasserschutz. Bundesumweltministerin Lemke will das mit einem neuen Gesetz erreichen.
Wir wollen vor allem, dass schneller Hochwasserinfrastruktur gebaut werden kann. Sei das eine Deichrückverlegung, sei das ein Überflutungspolder. Hier brauchen wir Beschleunigung.
Das neue Gesetz soll auch Stauanlagen und Brücken sicherer machen. Und die Gefahr von Hochwasser soll verpflichtend bei der Planung von Siedlungen berücksichtigt werden. Diese Pflicht gibt es bisher nicht. Bei Überschwemmungsflächen für Flüsse will Lemke keinen Zwang oder Enteignungen. Der Städte- und Gemeindebund kritisiert aber, dass sich Eigentümer von Flussgrundstücken oft querstellen würden und fordert weitergehende Maßnahmen. Der Gesetzgeber sollte hier zeitnah etwa durch eine gesetzlich festgelegte Grundstückstauschpflicht oder klar geregelte Duldungsanordnungen einen besseren Flächenzugriff ermöglichen. Experten sagen, Lemkes Pläne gingen in die richtige Richtung, aber
wir dürfen eigentlich jetzt keine Wunder erwarten. Hochwasserschutz, ja, ist eigentlich etwas, was wir nicht in kurzer Zeit umsetzen können, sondern wir brauchen dafür Jahre, nein, eigentlich Jahrzehnte.
Bis die Pläne Gesetz werden, kann es außerdem dauern. Jetzt müssen sie erstmal mit anderen Ministerien und den Koalitionspartnern abgestimmt werden.
Auch die Wissenschaft mahnt dringend Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel an. Extreme Wetterlagen wie Starkregen, Hochwasser, aber auch Dürre würden sich durch die zunehmende Erderwärmung verstärken, hieß es heute auf einem Fachkongress in Hamburg. Anpassungsmaßnahmen könnten die negativen Folgen von Extremwetter abfangen. Notwendig sei aber eine andere Klimapolitik. Südlich von Hamburg gehen Obstbauern eigene Wege, um sich an die Wetteränderungen anzupassen.
Das alte Land bei Hamburg. Apfelbäume, soweit das Auge reicht. Doch seine Früchte bereiten Klaus Blom Kummer.
Der hat Sonnenbrand.
Und woran liegt das?
Ja, dass wir hier bis zu 45, 46 Grad am Apfel messen. Und das kann keine Haut ab, auch beim Menschen. Man verbrennt sich einfach. Wenn wir wissen, wenn wir in die Sonne gehen, dann müssen wir uns eincremen. Das kann der Apfel nicht.
Der Biolandwirt aus Niedersachsen schätzt seine Ernteverluste auf rund 30%. Denn das Wetter wird immer heftiger. Das ist ab heute auch hier das Thema beim Extremwetterkongress in Hamburg. Das Klima verändere sich stark, so die Experten. Schon jetzt seien die Folgen deutlich spürbar.
Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Zahl der Starkregentage schon zugenommen hat in den letzten 30 Jahren um 16%. Und nicht nur die Starkregentage, auch die Tage ohne Niederschlag sind deutlich mehr geworden.
Weil es trockener und wärmer wird, werden im Norden neben Äpfeln nun auch Südfrüchte angebaut. Damit bringt Obstbauer Jörn Meyer im alten Land seine Kunden zum Staunen.
Ja, die sind schon sehr verwundert auf jeden Fall. Also die fragen erstmal, wie die sind von hier aus Norddeutschland. Ich sage ja, die wachsen hier am Baum, sind reif, kann man so essen, sind süß und nein, echt. Und dann geben sie mal her, nehme ich mit auf jeden Fall.
Bei ihm wachsen 800 Aprikosen, Nektarinen und Pfirsichbäume. Für den Obstbauer ein zweites Standbein, in der Hoffnung gewappnet zu sein für das extremere Wetter.
In Köln können Astronauten künftig für Aufenthalte auf dem Mond trainieren. In einer neuen Anlage der Europäischen Weltraumorganisation und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. In der 700 Quadratmeter großen Halle wurde die Mondoberfläche mit Spezialsand und Gestein nachgeahmt. Astronauten und Astronautinnen können dort unter anderem Roboter testen und üben, wie man Bodenproben nimmt. Bei einer großen Gala wird zur Stunde in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Show mit vielen bekannten Fernsehgesichtern wird von Barbara Schöneberger moderiert. Da geht es um die beste Unterhaltungsshow, um beste Fernsehköche, beste Sportsendungen, beste Informationen und natürlich beste Schauspielerinnen und Schauspieler. Auch von der ARD sind zahlreiche Produktionen und Kolleginnen und Kollegen nominiert. Die Preisverleihung sehen Sie gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. September.
Die Ausläufer des Tiefs, das zur Nordsee zieht, sorgen für teilweise regnerisches und windiges Wetter. Heute Nacht breiten sich von Westen her zum Teil kräftige Regenfälle aus. Für die höheren Mittelgebirge Baden-Württembergs gelten Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen. Auch morgen fällt im Süden immer wieder Regen. In der Nordhälfte zieht er nordostwärts ab. Im Westen und Nordwesten folgen aber Schauer und einzelne Gewitter. In der Nacht 16 Grad im Breisgau bis 9 Grad an den Alpen. Morgen werden zwischen 15 und 22 Grad erreicht. Am Freitag sehr windig bis stürmisch, bei Sonne, Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern. Länger regnet es im Südosten und in Nordseenähe, an den Alpen auch noch am Samstag, sonst nur gelegentlich Schauer. Am Sonntag überwiegend freundlich und trocken.
In den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr spricht Julia Nihari-Kazen mit Robert Habeck darüber, wie er die Grünen und die Ampel wieder auf Erfolgskurs bringen will. Und wir schauen genauer hin beim Astronautentraining für künftige Mondmissionen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.